Wir machen weiter in unserer Reihe. Thema der Jüngerschaft macht zu Jüngern. Und für einen Jünger geht es auch immer um Folgen, um Nachfolgen. Vor allem die Jüngeren kennen es gut aus den sozialen Netzwerken, ja, Folgen. Okay, da hat jemand vielleicht ein Konto auf Instagram oder sonst wo und er zeigt vielleicht irgendwelche Inhalte, Bilder von sich oder macht Werbung für etwas. Und wenn man dieser Person folgen möchte, macht man einen Klick und man folgt dieser Person praktisch. Ja? Also man sieht immer wieder, wenn die Person irgendwas sagen möchte, veröffentlichen möchte, kriegt man Bescheid. Das nennt man Folgen. Und wir wollen heute schauen durch den Text, ob das auch Nachfolge bei Jesus ist. Ist ein Nachfolger jemand, der einfach zuschaut, wie Jesus etwas macht? So nennt man das zumindest in den sozialen Netzwerken. Aber was ist eigentlich Nachfolge? Und da sind wir heute in Markus 8, in den Versen 34 bis 38. Und ich möchte die Verse zu Beginn lesen. Markus, Kapitel 8, Verse 34 bis 38. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Denn was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich habe mich eigentlich gefragt, wer ist eigentlich würdig, über diesen Text zu predigen? Als ich das mir immer wieder durchgelesen habe, kann jemand sagen, dass er so ganz hingegeben dem Herrn nachfolgt, dass es leicht wäre, darüber zu predigen. Mir fällt es nicht leicht. Jesus sagt, Vers 34, gleich zu Beginn, er ruft die Jünger zu sich und die Volksmenge und sagt: Wenn mir jemand nachfolgen will. Leute wollten Jesus nachfolgen. Sie haben gesehen, was er tun konnte. Und deshalb beginnt Jesus hier so zu sprechen: Wenn jemand mir nachkommen will, der komme her und ich werde ihm sagen, was die Bedingungen dafür sind. Jesus sagt auch: Nachfolgen will. Jesus ist ein Gentleman. Er zwang sie nicht, gleichzeitig bot er es allen an. Jeder konnte kommen. Er sagte nicht nur die oder diejenigen, er sagte alle. Er sagte nicht nur die Gelehrten, nein, wenn jemand mir nachfolgen will. Doch wir sehen auch gleich dann, wenn Jesus aufzeigt, was das kostet, dass es ihm nicht darum ging, Menschen um sich herum zu scharen. Jesus ging es nicht darum, dass viele ihm folgten, auch wenn es sein Wunsch war. Es gab andere Führer, sie zwangen die Menschen, ihnen nachzufolgen. Es gab andere, die machten falsche Versprechungen. Aber Jesus nicht. Er wollte nicht bloß Menschen um sich herum, er wollte Nachfolger. Viele folgten Jesus eine Zeit lang körperlich, aber das war auch alles, sie waren nicht mit ihren Herzen dabei. Und Jesus erklärt hier dann gleich, was er von seinen Nachfolgern erwartet. Jesus spricht zu den Menschen, die den Wunsch haben, ihm nachzufolgen. Und wir sehen gleich, er schmiert ihnen wirklich nicht Honig ums Maul. Er versucht sie nicht durch Tricks und Redewendungen zu gewinnen. Jesus möchte Nachfolger, nicht Mitläufer. Und ich bin überzeugt, dass Jesus mehr gefallen hat an einer Gemeinde mit vielleicht drei Mitgliedern, die ganz dem Herrn hingegeben sind, als vielleicht eine Gemeinde mit 300 Mitgliedern, die nur halbherzig nachfolgen. Jesus sagt: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist meine Einladung, jemanden nachzufolgen, oder? Jesus legt die Bedingungen zur Nachfolge gleich zu Beginn ganz offen dar. Er lässt sie nicht im Dunkeln, sondern spricht offen aus, was seine Erwartung ist. Es ist ähnlich, oder so sollte es vielleicht sein, wenn ein Bewerber jemand eine Bewerbung schreibt und er kommt zum Bewerbungsgespräch und der Unternehmer sagt, der Arbeitgeber, das und das erwarte ich von dir. Ja? Also das wird auf dich zukommen. Du wirst vielleicht Überstunden machen müssen, du wirst Auslandsreisen haben oder irgendetwas. Aber das erwarte ich von dir. Oder es ist wie ein Lehrer, der seinen Schülern seine Erwartungen mitteilt. Er sagt ihnen so, das Schuljahr beginnt, das und das ist unser Ziel und das erwarte ich von euch. Ja, wenn ihr die Note erreichen wollt, wenn ihr bestehen wollt, das ist meine Erwartung. Ein Nachfolger, er ahmt seinem Lehrer nach. Und Jesus sagt, er verleugne sich selbst. Das Wort verleugnen kommt gar nicht so oft im Neuen Testament vor, nur 11 Mal und meistens auch in dieser Stelle und in den Parallelstellen. Aber es bedeutet, sich selbst zu verneinen. Es bedeutet, Nein zu sich zu sagen, sich hinten anzustellen, Jesus vorne hinzustellen. Vielleicht, wenn wir das Wort verleugnen hören, denken wir an Petrus. Petrus hat nicht sich verleugnet, sondern hat Jesus verleugnet. Petrus hat nicht sein Kreuz auf sich genommen, sondern er mied das Kreuz. Was ist eigentlich gemeint, wenn Jesus sagt, er nehme sein Kreuz auf sich? Wichtig ist hier zu sehen, Jesus sagt nicht, wenn jemand mir nachfolgen will, nehme er mein Kreuz auf sich. Ja? Das hat Jesus getan. Er nehme sein Kreuz. Was ist damit gemeint? Manche sagen vielleicht, ja, das ist mein Ehepartner oder sonst jemand. Ja, aber das ist nicht gemeint. Das Kreuz war ein Symbol für den Tod. Und das sehen wir gleich im nächsten Vers. Und sie dachten gleich daran, wenn es um ein Kreuz ging, er nimmt sein Kreuz auf sich, wussten sie, okay, da wurde jemand verurteilt und er trägt sein Kreuz zu seiner eigenen Hinrichtung. Hauptsächlich wird dieses Wort im Neuen Testament für Jesus gebraucht und was er für uns am Kreuz getan hat. Aber dieses Kreuz, es war auch ein Zeichen der Unterwerfung. Diejenigen, die gekreuzigt wurden, trugen das Kreuz selbst zu ihrer Hinrichtung. Das ist aber eine komische Einladung, oder? Wenn jemand mir nachfolgen will, nehme er sein Kreuz auf sich und gehe in den Tod. Jesus erwartete aber nichts von seinen Nachfolgern, was er nicht selbst getan hatte. Jesus hat auch seinen Willen verleugnet. Er verließ den Thron. Er verleugnete seinen Komfort, welchen er haben könnte. Er erwartet von uns nichts, was er nicht selber getan hat. Jesus wusste am allerbesten, was es bedeutete, den Weg des Kreuzes zu gehen. In Vers 31 und 32, kurz vorher, heißt es, und er, Jesus, begann sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Er sagte ihnen vorher, ich werde sterben. Ich werde sterben, ich werde aber auch wieder auferstehen. Und so soll es auch seinen Jüngern und seinen Nachfolgern genug sein, wie sein Lehrer zu sein. Er kündigt ihnen das alles an. Und denken wir mal über Nachfolge nach. Es ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, offensichtlich nicht wie in den sozialen Netzwerken, dass man bloß auf Folgen klickt und man sieht, okay, die Person ist gerade in Japan und dann macht sie das und heute, weiß ich nicht, isst sie Lasagne oder sonst etwas. Vielmehr ist ein echter Nachfolger jemand, der mitgeht. Der das glaubt, was diese Person auch kommuniziert und es auch anwendet. Wir können es vergleichen, mein Sohn ist noch klein, wenn er mit mir ist und ich gehe durch einen Park, er geht automatisch mit. Ja? Wenn es regnet, trifft ihn auch Regen. Es passiert einfach das, was mir begegnet, begegnet auch ihm oder ich fahre im Auto und er erlebt das Gleiche. Ein Nachfolger erlebt logischerweise das, was sein Vorbild, sein Leiter durchlebt. Und Jesus ging auf dem Leidensweg und so auch seine Jünger. Der Leidensweg bedeutet nicht in jedem Fall der Märtyrertod. Das ist, denke ich, klar auch für uns. Aber, Chadash hat es schon vorher erwähnt, laut Kirchengeschichte ist der Großteil der Jünger den Märtyrertod gestorben, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Und wir wissen es auch von Paulus. Wir haben vorhin von Paulus gelesen. Er stand da, er hat gesehen, wie Stephanus gesteinigt wurde. Und er wurde später selber gesteinigt, weil er dieselbe Botschaft geglaubt hat. Auch Paulus kostete es nicht nur den Tod, sondern vorher auch. In 2. Korinther 11 gibt es eine Auflistung und ich sage nur, was ihm begegnet ist. Gefängnis, Schläge, Todesgefahr, Schiffbrüche, in Gefahren durch Flüsse, Räuber, vor den Juden, in Wüsten, im Meer, falsche Brüder, Mühe und Beschwerde, Hunger und Durst, Fasten, Kälte und Blöße und dazu die Sorge um alle Gemeinden. Ja, Gott hatte für ihn einen wunderbaren Plan. Das ist dieser wunderbare Plan, den Gott verheißen hat für ihn. Er sagte selbst, Paulus ist, er war ein Missionar, er ist von Stadt zu Stadt gezogen und er sagte selbst, der Heilige Geist gibt mir Zeugnis, dass ich überleiden muss. Die Frage ist, was hat ihn noch motiviert weiterzumachen? Wie kann jemand so viel Leiden auf sich nehmen? Und das führt uns immer wieder zurück ans Kreuz. Er erkannt, wie groß die Liebe ist. Er hat sie nicht daran gemessen, wie es ihm ging, ja, wie er gefroren ist. Er war vielleicht, wie er Schiffbruch erlitten hat. Er wurde gesteinigt. Nein, er hat selber im Brief geschrieben, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Was bedeutet es für uns praktisch in Selbstverleugnung und Kreuzaufnahme? Jesus hat das Wort über mein Leben. Wir können dankbar sein, dass wir nicht das erleben, was Paulus erlebt hat. Ich bin dankbar dafür. Aber wir gehören nicht mehr uns selbst. Er ist unser Herr. Gott ist mein Wegweiser, nicht meine Wünsche, Träume und Hoffnungen. Gott gibt uns so viel Gutes. Aber es ist nicht selbstverständlich und wir sollten uns nicht an das festhalten, was wir wünschen, sondern wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Wir verstehen es in der Nachfolge oder auch in der Disziplin, dass ein Boxer, wenn er vor einem Boxkampf ist, dass er hart trainiert. Er verzichtet auf schlechtes Essen, er achtet auf guten Schlaf, er fährt vielleicht sogar irgendwo hin, wo die Luft besonders gut ist, er übt die Techniken, er studiert seinen Gegner, er nimmt sich Zeit mit seinem Trainer, er lässt sich beraten, weil er den Kampf gewinnen will. Wir verstehen auch vielleicht einen Student, der bei dem bald die Prüfungen anstehen, er schläft wahrscheinlich, im Gegenteil zum Boxer ein bisschen weniger, ist wahrscheinlich auch nicht so gut, hat nicht so viel Zeit für Freunde und Familie, ist viel über seinen Büchern, schreibt. Wir verstehen es, denn er will die Prüfung bestehen. Wie viel mehr sollten wir dann die Kosten der Nachfolge für Jesus verstehen? Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er schenkt uns ewiges Leben und wird uns sogar belohnen für das, was wir hier leiden. Daher sollten wir alles, was wir besitzen, unter seine mächtige Hand stellen. Wie wir reden, wie wir denken, wie wir spielen, wie wir essen und trinken, unser Familienleben, das Gemeindeleben, unser Umgang mit den Nachbarn, all das wollen wir ihm unterwerfen. Aber hier möchte ich auch gleichzeitig eine Warnung aufstellen, weil sich zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen, das heißt die Bereitschaft zu leiden, ist biblisch. Aber wir können hier einen gewaltigen Fehler machen und mir scheint der eine oder andere tendiert dazu. Und weil ich auch dazu gehöre, weiß ich es und möchte davor warnen. Wir können zu dem Schluss kommen, dass sich selbst zu verleugnen bedeutet, alles abzulehnen, was uns gut tut. Ja, doch das ist nicht Selbstverleugnung, sondern das ist falsche Selbstaskese und nicht Jüngerschaft nach Gottes Willen. Jesus ermahnt uns nicht, alles abzulegen, was uns gut tut oder gefällt. Gott gibt uns reichlich zum Genuss Essen und Trinken, Gemeinschaft, Musik, Sport, herrliche Natur, Sexualität und vieles weitere. Gott gebietet uns sogar, diese Dinge zu genießen. Das sagt er klar an anderen Stellen der Schrift. Wir waren kürzlich, als ein bisschen mehr Schnee lag, waren wir Schlitten fahren als Familie. Und ich habe mir gedacht, Gott hat uns Schnee gegeben und es wäre fast eine Sünde, wenn wir nicht Schlitten fahren würden, oder? Ist es nicht? Es ist irgendwie, ich habe mich gefragt, warum gibt es verschiedene Jahreszeiten? Warum hat Gott alles so schön gemacht? Wir leben in einer Zeit, ja, wo Sünde alles verdorben hat, aber dennoch haben wir so schöne Jahreszeiten und die Sonne scheint jetzt schön rein und wir genießen es. So ist auch, kann es zu falscher Selbstaskese werden, dass wir meinen, Selbstverleugnung bedeutet, und alles zu verbieten, aber das kann falsche Selbstaskese oder Selbstknechtung sein, was gar nicht der Herr möchte. Ja, als Christen sollen wir uns verleugnen, wir sollen uns disziplinieren und es bedeutet Verzicht und es wird uns etwas kosten, dem Herrn nachzufolgen, aber wir sollen nicht weitergehen, als die Schrift geht. Oft geht es eigentlich darum, wenn man sich dann manches vornimmt und dann natürlich das auch anderen mitteilt, selbst den eigenen Stolz aufzuplustern und irgendwie gut dazustehen. Und bei jedem wird es anders sein. Der eine wird mehr Freiheiten haben als der andere. Für den einen wird dieser Text was anderes bedeuten oder in der praktischen Umsetzung was anderes bedeuten als bei dem anderen. Das ist in Ordnung, wir sind unterschiedlich. Aber wir sollen uns verleugnen, das Kreuz auf uns nehmen, bereit sein, für den Herrn zu leiden. Aber auch da nicht eigene Wege gehen. Vers 35. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Jesus lehrt nicht, und das ist ganz wichtig, wie ein Mensch sich das ewige Leben verdienen kann. Er spricht beim Wird es erretten nicht von Werksgerechtigkeit. Das ist klar. Jesus kam, um stellvertretend für unsere Sünden zu sterben. Das müssen nicht wir machen, das können wir auch nicht. Und Jesus nachfolgen ist nicht das Evangelium. Das Evangelium lautet so: Jesus kam aus Liebe zu uns auf diese Erde. Er lebte ein sündloses Leben. Er erfüllte das Gesetz. Er starb am Kreuz und ist am dritten Tag auferstanden. Das ist das Evangelium. Jesus Nachfolge ist nicht das Evangelium. Allerdings ist die Nachfolge ein Zeichen von einem echten Kind Gottes. Nachfolge zeigt, dass jemand wirklich von neuem geboren ist. Jemand hat das mal so erzählt, ich habe das mal in einer Predigt gehört, er sagte so: Stellt euch mal vor, da kommt jemand zu spät zum Gottesdienst und du fragst ihn später: Hey, was war los? Ja, ich wurde vom Truck überfahren, ja, vom LKW überfahren und deswegen habe ich es nicht rechtzeitig geschafft. Ist unlogisch, oder? Also wenn man von einem LKW überfahren wird, dann steht man nicht einfach auf und geht weiter. Und er sagte, viele meinen, so ist es mit der Nachfolge. Jesus kommt in dein Leben, er rettet dich, du kommst von der Dunkelheit ins Licht und es verändert sich nichts. So ist es wie, als ob man ja, vom LKW überfahren wird und es passiert nichts. Jesus Nachfolge ist nicht das Evangelium, allerdings ist die Nachfolge ein Zeichen echter Wiedergeburt. Ein Christ, wer sich Christ nennt, ist automatisch und natürlich ein Christus-Nachfolger. Und wenn jemand sich Christ nennt, aber nicht so lebt, dann müssen wir dessen Aussage in Frage stellen. Es ist richtig, wir können nicht immer alles wissen. Manchmal kann auch jemand einfach durch schwere Zeiten gehen, wo man die Früchte nicht so sieht, die Frucht des Geistes, das will ich gar nicht leugnen. Das ist bei uns allen mal der Fall. Aber wenn man das gesamte Leben anschaut, sollten wir eine Richtung sehen. Klar, wenn wir auch bei König David nur den Fall mit Bathseba sehen, würden wir sagen, ja okay, wahrscheinlich ist das einfach ein böser Herrscher. Wenn wir aber sein ganzes Leben sehen, sagen wir, okay, er hat gesündigt, er ist gefallen, aber die Richtung, wohin er gegangen ist, war klar. Jesus sagt, denn wer irgend sein Leben erretten will, er wird es verlieren. Jesus sprach zu den Nachfolgern und zu den Menschen dort tatsächlich über ihren Tod für den Herrn. Wer nicht bereit ist, sein Leben zu lassen, wird es verlieren. Das heißt, er hat nicht ewiges Leben. Nochmal, Jesus lehrt nicht, dass derjenige, der für den Glauben sein Leben lässt, sich den Himmel verdient. Aber vielmehr ist es das Zeichen eines echten Christen, dass er Jesus bis in den Tod folgt. Ich weiß, das ist eine harte Lehre und ich habe sehr gerungen mit diesen Versen, aber bitte prüfe, ob das meine Worte sind oder die des Herrn Jesus, dass ein Jünger bereit ist, ein Kind Gottes bereit ist, für den Herrn in den Tod zu gehen. Wir trennen gerne den Moment, in dem ein Mensch zum Glauben kommt und dann, wie er dem Herrn nachfolgt. Aber oft sehen wir diese Trennung gar nicht so in der Schrift. Wir sehen klar, es gibt einen Moment, wo jemand von der Dunkelheit ins Licht kommt, vom Feind Gottes zum Freund Gottes, das ist ganz klar. Aber dann sehen wir auch, dass sie dem Herrn nachfolgen. Nicht in Perfektion, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Jesus sagt in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Er sagte nicht bloß, macht sie zu Bekehrten. Ja, klar, wir erwarten, dass der Herr etwas tut und dass sie sich bekehren. Jemand muss das Evangelium hören, aber Jesus ging es um mehr. Er sagte, macht sie zu Jüngern. Und vielleicht hilft uns ein Vergleich, wenn wir in die Welt schauen, wo die Christen verfolgt werden. Wenn jemand in Nordkorea mit dem Evangelium konfrontiert wird, er hört das Evangelium, ist für ihn klar, diese Anschauung über alles unterscheidet sich von der Weltanschauung in meinem Land. Und die Menschen fragen sich nicht nur, oh ja, will ich ewiges Leben oder nicht, sondern sie stellen sich automatisch die Frage, bin ich bereit fürs Evangelium zu leiden? So, wenn jemand das Evangelium in Nordkorea hört, ist für ihn klar, okay, wenn ich bereit bin, diesen Schritt zu gehen und Jesus anzunehmen, kann es bedeuten, dass mein Arbeitskollege mich verpfeift, ich verliere meinen Job, mein Ehepartner wird sich vielleicht von mir scheiden lassen, wird mich verpfeifen, ich komme in mein Arbeitslager oder ich werde sterben. Und viele andere Dinge. Und wir sehen hier an diesem Beispiel, dass die Annahme vom Evangelium so eng mit der Nachfolge zusammenhängt. In Ländern wie unseren, wo Glaubensfreiheit ist, sehen wir oft, dass Menschen scheinbar Kinder Gottes werden, aber man nie eine Frucht sieht. Und jetzt mag jemand aufschreien und sagen, aber wir können das alles nicht wissen. Und das stimmt. Aber gleichzeitig fordert die Schrift uns auf, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der erste Korintherbrief zeigt uns auch, wie man mit Leuten, die gegen die Schrift handeln, wie man mit ihnen umgehen soll, wenn sie beständig gegen Gottes Willen in Sünde leben. Man soll sie behandeln, als wären sie Ungläubige. Nicht, weil wir immer wissen, was genau im Leben ist, aber wir erwarten von einem Christ, dass er Christus nachfolgt. Und ich bin überzeugt, wir können Christus verleugnen. Petrus hat es getan, wir haben es alle getan, wir haben uns gefürchtet. Aber wenn das die beständige Haltung unseres Lebens ist, ich will mein Leben schützen und ich will keine Kosten auf mich nehmen und mich nicht verleugnen, ist die Errettung zu hinterfragen. Wir können es nicht immer beurteilen, aber der Herr. Und Jesus sprach vorab über seinen Tod und er wusste auch, dass es bei seinen Jüngern der Fall sein wird. Aber auch zu den Menschen um ihn herum sprach er. Und Jesus macht ihnen unmissverständlich klar, dass Nachfolge zum Märtyrertod werden kann. Und er betont ihnen auch, mir ist es wichtiger, dass ihr treu seid bis zum Tod, als dass ihr euer Leben hier retten wollt und am Leben bleibt. Hauptsache gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Nichts könnte ferner sein von der Bibel. Jesus erwartet dies von seinen Nachfolgern und er selbst ist diesen Weg vorab gegangen. Ist es auch das, was wir von einem Jünger, von einem Nachfolger heute erwarten? Ein Jünger ist der, der bereit ist, sein Leben für den Herrn zu lassen. Woher aber nehmen wir diese Kraft? Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was wäre, wenn ich in so einer Situation wäre wie Stephanus? Würde ich vielleicht sagen, okay, doch nicht, ich habe nichts mit dem Herrn zu tun? Ich glaube, wir alle haben genug Feigheit, um das zu tun. Wir brauchen uns nichts vormachen, dass wir immer mutig sind und immer so handeln, als wie wir sollten. Aber derjenige, der in uns das Werk angefangen hat, er wird es vollenden. Wir sind überzeugt, dass er alles getan hat, dass wir ewiges Leben haben. Er hat alles bezahlt. Und so wird auch er uns bis zum Ende durchtragen, nicht wir selbst. In 1. Johannes 5, in den Versen 4 und 5 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und so wollen wir weg von uns selber schauen und auf unsere Kraft und wir blicken auf Jesus und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation handeln würde, wenn es wirklich um mein Leben geht, aber ich glaube an dich und ich glaube, du bist stärker als ich und kannst mir helfen. Unsere Hoffnung liegt nicht auf uns, sie liegt auf Christus. Können wir so sagen, dass wir für den Herrn bereit sind zu leiden und zu sterben, wenn der Herr es möchte? Wenn wir das lesen, ist das die Eigenschaft eines normalen Jüngers. Hier geht es nicht um eine Elite, okay? Das sind die, die wirklich es ernst meinen. Ha? Mir scheint es, hier ist es das ABC der Jüngerschaft. Christus starb für mich, er bezahlt für meine Vergehungen, für meinen Dreck. Ich habe ewiges Leben, ewige Freude. Ich bin bereit, in den Fußspuren meines Herrn zu folgen, wenn er es möchte. Und dann habe ich folgenden Satz in mein Programm eingegeben. Jesus erwartet von seinen Jüngern, auch von uns, dass wir bereit sind, unser Leben zu lassen. Aber mein Programm hat das gleich verändert. Ihr kennt es, ne? Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, es anders zu machen. Und er hat es verändert auf, dass wir bereit sind, unser Leben zu leben. Sogar mein Programm ist antichristlich. Nein, wir sind nicht dazu berufen, unser Leben zu leben. Wir sind dazu berufen, unser Leben zu lassen. Allerdings fängt das auch in unserem Leben in Kleinigkeiten an. Wie gesagt, wir sind dankbar, dass es nicht der Fall ist, oder? Wir sind froh darüber. Und ich denke, wir sollen auch beten, dass es so bleibt, dass wir in Freiheit unseren Glauben leben können. Aber wir wollen jetzt treu sein in dem, wo der Herr uns hineingestellt hat. Jesus auch gesagt hat, wer in kleinem treu ist, wird auch im großen treu sein. Wenn wir jetzt nicht mutig sind, was wird passieren, wenn wir nicht mehr die Freiheiten haben? Wir wollen also jetzt treu sein und Jesus nachfolgen. Lasst uns bereit dazu sein, Schweiß, Geld, Anstrengung und Beschwerden auf uns zu nehmen, um Gott zu ehren. Das ist, was Jesus von uns fordert. Er sagt weiter im Vers 35, wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, er wird es erretten. Der Retter selbst ruft Menschen in seine Nachfolge. Nicht damit sie sich selbst retten, aber sie müssen wählen. Werden sie ihren Weg gehen oder werden sie Christus folgen und damit bekannt machen, dass sie an ihn glauben? Weil letztendlich war es ein Zeichen des Glaubens, wenn Jesus gesagt hat, folgt mir nach. Und die Leute, die beständig mit ihm nachgefolgt sind, die haben seine Lehre angenommen. Viele sind irgendwann gegangen, wir kennen die bekannte Stelle aus Johannes 6. Ja, Jesus spricht auf einmal eine harte Lehre und dann gehen auf einmal wieder viele. Aber die, die beständig mit ihm gewandelt sind, die haben bekannt, ja, wir glauben ihm. Wir glauben das, was er sagt, wir sind seine Nachfolger. Viele Menschen wollten Jesus nicht nachfolgen, weil sie nicht an ihn glaubten. Jesus meinte auch nicht mit Nachfolgern, dass alle immer physisch bei ihm sein sollten. Ein paar schon. Es war gar nicht allen möglich, immer bei ihm zu sein. Manche waren zu alt, zu krank. Manche hatten gute Gründe, nicht dabei zu sein, wo Jesus immer war. Aber er ruft sie zu einer Entscheidung auf. Sie sollten wählen, ob sie an ihn glaubten oder nicht. Und auch hier können wir zu weit gehen, wenn wir nicht die ganze Schrift beachten. Hier geht es nicht um Perfektion. Wir fallen auch, wir gehen durch Berge und Täler in unserem Glauben. Wir sind manchmal brennend im Geist und manchmal sind wir lauwarm. Manchmal sind wir freimütig beim Evangelisieren und manchmal schämen und fürchten wir uns. Das ist die Wahrheit. Das ist das christliche Leben. Wir suchen nicht nach Perfektion. Aber was ist die Richtung unseres Lebens? Wir sollten die Verse auch nicht so verstehen, als ob man das bloß einmal hören sollte, folge mir nach. Und dann, wenn man es einmal getan hat, hat man diese Worte nicht mehr nötig. In der Parallelstelle in Lukas 9, 23 sagt Jesus, dass wir das Kreuz täglich auf uns nehmen sollen. Also es ist nicht bloß eine einmalige Sache. Ja, jemand kommt einmalig zum Glauben, dann läuft er mit dem Herrn. Aber es ist eine tägliche Entscheidung. Es ist ein tägliches sich bewusst machen. Ich will bereit sein, den Weg des Kreuzes und des Leidens und der Selbstverleugnung zu gehen. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Christus nachzufolgen. Deswegen sind wir heute hier. Deswegen singen wir miteinander, deswegen beten wir miteinander, dass wir daran erinnert werden, was wirklich wichtig und wert ist. Vielleicht bist du auch in die Nachfolge gegangen, aber vielleicht bist du müde geworden, vielleicht sogar rebellisch gegen Gottes Willen. Und ich will es mit einem Soldaten vergleichen. Er ist in den Krieg gezogen, er dient seinem Befehlshaber treu, seinen Kommandanten, doch es gibt Zeiten, in welchen er hinschmeißen möchte. Er fürchtet sich und manchmal zweifelt er an den Worten von seinem Kommandanten. Er rebelliert sogar dagegen. Er ist nicht perfekt, aber die Richtung ist klar. Und manchmal kommt er sogar zu seinem Herrn und er will resignieren, er will das Handtuch schmeißen. Doch dieser findet immer wieder die richtigen Worte, um ihm Mut zuzusprechen und ihn an das zu erinnern, was er bereits weiß. Und so geht er wieder ermutigt aufs Schlachtfeld. So scheint es mir manchmal auch unser Glaubensleben zu sein. Es ist manchmal eine Talfahrt. Es ist manchmal schwierig. Wir fühlen uns nicht immer ermutigt, dem Herrn nachzufolgen. Manchmal kommen wir zum Herrn, wie auch die Psalmisten es getan haben, und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und der Herr hilft uns wieder auf. So will ich dich auch heute wieder frisch daran erinnern, folge Jesus nach. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Er ist es wert, niemand anders ist es sonst wert. Christus starb, um für unsere Sünden zu bezahlen, aber in Titus 2, Verse 10 bis 14 heißt es auch, dass er gestorben ist, um sich ein Volk zu erkaufen, welches ihm nachfolgt. Unser Ziel ist nicht bloß die Ewigkeit, wir wollen ihn jetzt, wir wollen ihn heute ehren und ihm nachfolgen. Und der Missionsbefehl wird auch gerne Jüngerschaftsbefehl genannt. Und da sagte unser Herr, dass die Jünger Jünger machen sollen und sie lernen sollen, alles zu halten, nicht bloß alles zu wissen, auch wenn das die Grundlage für das Halten ist. Ein Nachfolger ist ein Jünger, ein Lernender. Er hört zu und will nach der Lehre leben. Ein Nachfolger von Jesus, auch wir heute, wir machen nicht alles wie Jesus. Ist ganz klar. Du wirst nicht für die Sünden bezahlen wie Jesus. Du wirst nicht Wunder vollbringen wie Jesus. Jesus war nicht verheiratet, du vielleicht schon. Jesus hatte 12 Jünger und du hast wahrscheinlich keine 12 Jünger, mit denen du ständig unterwegs bist. Es ist eine etwas primitive Ansicht, Nachfolge würde bedeuten, Jesus in jedem Detail nachzuahmen. Vielmehr bedeutet es, der Lehre Jesu zu glauben und in dem Stand, in welchen er uns berufen hat, zu leben. Wir unterscheiden uns in den verschiedensten Bereichen, im Familienstand, Persönlichkeit, Beruf, Begabung, Alter, Gesundheit, Geschlecht. Und doch kann jeder dem Herrn nachfolgen. Jesus hat alle gerufen. Wer will, hier, folgt mir nach. Die Jünger waren auch sehr unterschiedlich im Charakter, im Alter, in Begabungen, Temperament. Welche Einstellung haben wir zu unserem Leben? Wollen wir unser Leben leben oder lassen wir Christus unser Leben leben? Lasst uns täglich bewusst machen, was ein Jünger ist, und wir wollen täglich Nein zu uns sagen und Ja zu ihm. Es wäre schlimm, wenn wir Ja zu jemandem sagen müssten, der fürchterlich ist und unerträglich. Aber er ist wunderbar. Er ist unser liebender Vater. Und er gibt uns immer das Beste, auch wenn wir es vielleicht nicht so empfinden. Wenn wir einmal beim Herrn sind, werden wir Ja und Amen dazu sagen können, mit mehr Überzeugung, als wir es jetzt vielleicht manchmal tun können. Wir sollen dem Herrn nachfolgen. Hierzu ein Beispiel aus der Geschichte. Andrew Melville lebte zu Beginn des 17. Jahrhunderts und war Pastor in Schottland. Und er wurde immer wieder mit anderen Pastoren gerufen, um vor King James dem VI. Zu stehen. Und dieser wollte damals die Kontrolle über die Kirche behalten. So, er wollte wissen, was in der Kirche gelehrt wird, was gemacht wird. Er wollte die Kontrolle, dieser König. Und dagegen hatten natürlich einige Pastoren etwas. Sie wollten nicht, dass der Staat sich in kirchliche Angelegenheiten einmischt. Und dazu gehört auch dieser Andrew Melville. Und er und andere Pastoren mussten immer wieder antreten. Und sie hatten dann wieder mal eine Bitte an den König, oder ein Antrag, eine Petition. Und als sie schließlich eingeladen wurden, warnte sein Freund ihn und sagte, es kann sein, also der König und seine Leute sind wirklich sauer auf dich, sind wütend auf dich, es kann sein, dass sie dich töten werden. Es war nicht unüblich. So sagte er, ich habe keine Angst, für Christus zu sterben. Ich werde gehen. Sie kamen also mit der Bitte und da standen sie dann vor dem König und seinen Leuten und dann sprang einer dieser Adligen auf und schrie laut, wer wagt es, diese hochverräterischen Anträge zu unterzeichnen? Der Melville trat hervor und sagte, wir wagen es. Und er ging vor und unterzeichnete und so machten es alle Pastoren. Er blieb am Leben, Ein anderes Mal, als er wieder mit einem der Männer sprach oder einem der wichtigen Leute, wurde dieser ganz rot im Gesicht und schrie: Es wird niemals Frieden in diesem Land herrschen, wenn nicht ein halbes Dutzend von euch Prediger gehängt oder verbannt wird. Und er antwortete ruhig: Hören Sie, es ist mir egal, ob ich in der Luft oder am Boden verrotte. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, wenn es Gott wohlgefällig ist. Aber du hast nicht die Macht oder Autorität, Gottes Wort zu hängen oder zu verbannen. Und von ihm gibt es weitere Geschichten. Ein anderes Mal, als der König bei ihm vorbeiging, wieder bei so einem Antrag oder einer Besprechung, hielt er ihm am Gewand fest, den König selber, und schaute ihm in die Augen und sprach ihm Gottes Wahrheit ins Leben. Er kam auch für einige Jahre ins Gefängnis, wurde auch wieder freigelassen. Aber sein Mut zeugt vom echten Jüngersein. Er hielt nicht an seinem Leben fest. Er wusste, es ist eine kurze Zeit, das wollte er für den Herrn leben. Vers 36 und 37. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Denn was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Nachdem Jesus aufgezeigt hat, was es den Menschen kostet, bringt er zwei Fragen auf. Und diese sollen das Gesagte nochmal einfach untermauern. Er stellt ihnen Fragen, sie sollen darüber nachdenken, ob sie bereit sind. Lohnt es sich für sie? Sie sollen das durchdenken. Du kannst dein Leben in vollen Zügen genießen, alles für dich herausholen. Du kannst reich werden, bei allen Menschen beliebt sein. Aber was hilft es dir, wenn du kein ewiges Leben hast? Viele Menschen kommen irgendwann dahin, um dann festzustellen, dass sie ihr Leben vergeudet haben und kein ewiges Leben haben. Ihre Seele ist leer. Sie haben etwas gewonnen, aber das, was sie gewonnen haben, gleitet aus ihren Händen. Die Nachfolge kostet uns etwas, aber wie viel mehr erhalten wir dadurch? Eine Freude, die die Welt nicht kennt, ein Frieden, der allen Verstand übersteigt, der nicht gebunden ist, bloß an die Umstände. Jesus gibt Bedingungen der Nachfolge. Ja, und es heißt Leid, Verzicht, Selbstverleugnung und gleichzeitig haben wir echtes, ewiges Leben. Jesus ist unser Schöpfer und wir sind in seinem Ebenbild gemacht. Doch die Sünde hat unser Denken verdreht und seitdem die Sünde die Welt gekommen ist, sind wir selbstzentriert und selbstfixiert. Wir denken an uns, wir wollen alles von uns für unser Leben rausholen, auch wir als Christen oft. Aber dann sind wir genauso betrogen wie Adam und Eva im Garten Eden. Sie haben der Schlange geglaubt und als sie der Schlange gehorcht haben, haben sie es bitter bereut. Jeder, der dem Herrn nachfolgen möchte, möchte sich selbst dienen. Er meint, es besser zu wissen als Gott. Ist in unserem Leben Selbstverleugnung und Nachfolge sichtbar? Vielleicht bist du wie ich und es scheint dir nicht immer das größte Privileg sein, Jesus nachzufolgen. Das ist das größte Glück. Dann darfst du mit mir immer wieder vor den Herrn kommen und das ihm bringen und ihn bitten, dass er deine Gesinnung korrigiert und dir seine Herrlichkeit zeigt. Wir sehen von dem Psalmisten, manchmal sagt er, will einfach nur noch sterben. Das hört sich nicht nach fröhlicher Nachfolge an, aber so ist es manchmal auch bei uns. Wir wollen uns aber daran erinnern, wir können die ganze Welt für uns gewinnen, Menschen, aber auch Reichtum, all das, und dennoch haben wir alles verloren, wenn wir Christus nicht haben. Lasst uns mal darauf hören, wie Paulus darüber dachte in Philipper 3,8. Er sagt da: Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen ich alles eingebüßt oder verloren habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Vielleicht müssen wir hier fragen: Warte mal, Paulus, du warst doch schon gläubig. Wie sprichst du jetzt davon, dass du Christus gewinnst? Was meinst du damit? Paulus hatte alles für Christus aufgegeben. Er wollte Christus gewinnen. Was er damit gemeint, er wollte die Anerkennung vom Herrn Jesus. Er wollte wissen, dass er Jesus ehrt, ihn erhebt, ihm wohlgefällig lebt. Ja, wir wissen, dass wenn wir durch den Glauben sind wir gerettet aus Gnade allein. Christus hat alles für uns getan. Und dennoch ist es möglich für uns als Christen, den Heiligen Geist zu betrüben. Es ist durch Sünde in unserem Leben. Und das wollte Paulus nicht. Er hat gesagt, nein, er möchte die Beziehung zum Vater nicht durch Sünde gestört werden lassen. An einer anderen Stelle, auch in Apostelgeschichte 20, 24, sagt Paulus, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Warum? Damit ich mein Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Er wusste, ich habe eine Aufgabe, nämlich das Evangelium zu bezeugen und ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Ob ich sterbe oder nicht, ist nicht die Frage. Mein Ziel ist es, Christus zu gewinnen und meinen Dienst auszuführen. Er verleugnete sich selbst. Er hatte ein Ziel, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hatte. Was nützt dir der größte Gewinn, wenn Christus nicht dein Gewinn ist? Nichts. Kürzlich gewann meine Lieblingsfußballmannschaft ein Finale. Ich habe mich gefreut darüber. Aber als ich auch in der Vorbereitung hierüber war, dachte ich, ja, was bringt das denen? Okay. Klar, wir freuen uns dabei, es ist schön, wir leben hier und wir dürfen uns darüber freuen. Aber dennoch dachte ich, okay, dieser rottige Pokal, ja, was bringt denen das, wenn sie Christus nicht haben? Ein anderer Märtyrer namens Hooper sagte einen Tag vor seiner Hinrichtung, es ist wahr, das Leben ist süß und der Tod ist bitter, aber ewiger Tod ist noch bitterer und das ewige Leben ist noch süßer. Vers 38, denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Der Vers hat mir auch Schwierigkeiten bereitet, spricht Jesus hier auch über Gläubige oder Ungläubige, die sich für Christus schämen. Mir scheint aus dem Text und dem Zusammenhang, dass Jesus hier über ungläubige Menschen spricht. Wenn Jesus hier von Schämen spricht, dann geht es hier um Menschen, die sich beständig für Christus schämen, ja vielmehr, die diese Botschaft ablehnen. In einem Kommentar las ich, sich Jesu zu schämen bedeutete, ihn zu verwerfen und aus Unglauben und Angst vor der Verachtung der Welt diesem Geschlecht verhaftet zu bleiben. Also sie wollten die Anerkennung und verwarfen Gottes Anerkennung. Sie wollten Jesus nicht nachfolgen. Sie schämen sich für den Herrn, aber nicht ihrem Herrn. Und selbst wenn man der Meinung ist, Jesus würde auch über errettete Menschen sprechen, finden wir auch Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Jesus sprach häufig, dass wir bereit sein sollen, wenn der Herr kommt. Er sprach nicht nur im Sinne von Errettung. Okay, du sollst errettet sein. Ja? Das ist klar. Wir wollen, wenn wir mit Ungläubigen sprechen, sagen, wie können wir ihn auch sagen? Ja, bedenke, du wirst eines Tages sterben und du wirst vom Herrn stehen. Bist du sein Kind oder nicht? Ja. Aber Jesus sprach auch oft zu denen, die Jesus nachgefolgt sind und er mahnte sie, bereit zu sein. Das heißt, ein Leben zu führen, wo man sich nicht schämen muss, sondern sich fröhlich auf den Herrn freuen kann, weil man ihm nachfolgt. Auf jeden Fall geht es hier nicht um jemanden, der sich bloß mal geschämt hat oder mal geheuchelt hat. Das haben wir alle getan. Petrus hat Jesus verleugnet. Und wir lesen auch, dass sogar Paulus Petrus einmal vor anderen Menschen, in Galater 2 lesen wir davon, er musste ihn ermahnen, weil er geheuchelt hatte und sogar noch andere Leiter mit sich gezogen hat. Hier geht es also nicht bloß um jemanden, der sich mal geschämt hat. Weil das tun wir. Wir ringen damit. Wir sind nicht perfekt, nicht makellos. In unserem Stand vor Jesus ja, denn er hat bezahlt. Aber nicht in unserem Wandel. Diejenigen, und das lesen wir aus diesem Vers heraus, die nicht bereit sind, mit Christus das Leid zu teilen, werden mit ihm nicht die Herrlichkeit teilen. Wenn du nicht bereit bist, für Jesus und seine Lehre zu leiden, ist Jesus dir nichts wert. Es ist interessant, oder, wie viel Sportler auf sich nehmen und Schauspieler. Und sie nehmen so viel auf sich, weil sie ein Ziel haben. Es kostet sie etwas, manchmal Gesundheit, Geld, alles Mögliche. Aber wenn es dann zu unserem Glauben an Jesus kommt, meinen wir manchmal, obwohl Jesus es klar gesagt hat, okay, dass wir irgendwie die Kosten überspringen können oder sie vermeiden können. Jesus spricht hier diese Worte noch als leidender Knecht. Sein Kreuzestod stand ihm noch bevor. Wie gesagt, er sprach nicht zu den Jüngern von irgendwas, was er nicht selber erleiden würde. Und er hat es in viel, viel, viel schlimmerer Art und Weise erlitten, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Er hat die Sünde bezahlt. Das werden wir nie müssen. Ja, der Tod ist bitter, aber wir müssen nicht für die Sünde bezahlen. Das hat er schon getan. Jesus spricht hier noch als leidender Knecht, aber hier im Vers 38 spricht er davon, dass er in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Er kam als Retter, um zu retten, und er wird auch wiederkommen als Richter, um zu richten. Doch sehen wir auch in anderen Stellen der Schrift, wenn er in Herrlichkeit kommen wird, wird er seine Kinder holen. Und wir werden mit ihm seine Herrlichkeit teilen und die Ewigkeit wird Herrlichkeit sein. Und alles Leiden wird in Herrlichkeit verwandelt. Warren Wiersbe schreibt, der Satan verspricht einem Herrlichkeit, aber am Ende erhält man Leiden. Gott verspricht Leiden, aber letztlich wird dieses Leiden in Herrlichkeit verwandelt. Aber wie man diesen Vers auch interpretieren mag, sei es für Gläubige oder Ungläubige, soll uns auch ermahnen, dass wir uns nicht für Christus schämen, sondern ihn treu bekennen und zu ihm zu stehen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und Paulus muss das auch an Timotheus schreiben. Im 2. Timotheus Kapitel 1 schreibt er, schäme dich des Evangeliums nicht. Ja, es ist kein Automatismus, es ist ja okay, passiert nie. Nein. Wir müssen uns darin ermutigen, wir sollen uns auch einander ermutigen, wenn wir darüber sprechen, von Zeugnis, wie wir Zeugnis geben. Hey, schäme dich des Evangeliums nicht. Komm, wir beten, lass uns mutig sein. Wir brauchen einander. Wir wollen uns treu zu ihm bekennen und zu ihm stehen. So möchte ich abschließend sagen, folgst du Jesus nach? Die gute Nachricht ist, seine Jüngerschaftsschule ist immer noch geöffnet. Es sind immer noch Plätze frei. Es sind immer noch Plätze frei. Und der Lehrer ist immer noch dort. So möchte ich dich ermutigen, folge Jesus nach. So wirst du alles gewinnen. Ich möchte, dass wir uns eine Minute Zeit nehmen, dass jeder still werden kann, ins Gebet für sich selbst gehen kann und ich schließe dann ab. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Er kam, um das zu bezahlen, unsere Sünde zu bezahlen, die wir niemals hätten bezahlen können. Er kam, um das Lamm der Welt zu werden. Er ist das leidende Lamm. Und er ruft uns auch, die Nachfolge mit ihm zu leiden. Lass uns bitte nie vergessen, was Christus für uns getan hat. Und statte uns bitte mit deinem Mut aus, der bloß aus dem Glauben kommen kann, der allen menschlichen Verstand übersteigt. Herr, wie oft sind wir feige? Wie oft folgen wir dir nicht nach und verleugnen uns nicht selbst, wie wir sollten? Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Und wir wollen dich bitten, hilf uns. Wir sagen als ganze Gemeinde, als deine Gemeinde, wir sind schwach, aber du bist stark. Wir straucheln, aber du stehst fest. Wir zweifeln, aber dein Wort verändert sich trotzdem nicht. Wir bitten dich, hilf uns in der Nachfolge, hilf uns fröhlich in die Nachfolge zu gehen, weil du es wert bist. Es gibt nichts Schöneres, als dir anzugehören und dir nachzufolgen. Gebe uns bitte, was wir brauchen. Du weißt es viel besser, als wir es wissen. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.